Ah, danke schön. Ich freue mich. Ich nehme mal mein Handy hier mit. Hugo, eine halbe Stunde hast du mir gegeben. Ich versuche mich dran zu halten. ja, ich komme tatsächlich aus einem kleinen Ort, der heißt Sechshelden. Irgendwann stand mal auf dem Ortsschild in meiner Kindheit, hatte einer die sechs durchgestrichen, eine fünf draus gemacht und runtergeschrieben, einer hat geheiratet. Ja, woher auch immer der Name kommt. Ich hoffe, ihr könnt noch gute Entscheidungen finden bei eurer Suche nach Gemeinderäumen und wünsche euch nachher noch gute, klärende Gespräche mit viel gegenseitigem Verständnis. Ich bin auch Vorsitzender einer Gemeinde und weiß, manches ist nicht einfach. Ich wünsche euch da viel Verständnis und gute Gespräche füreinander. Ist nicht immer leicht, das weiß ich. Hugo, ich musste nicht lange überlegen, wie lange ich dich kenne, weil 26,5 Jahre bin ich, hupsala, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich meine Unterlagen eigentlich für gleich hingelegt habe. Da waren die da schon da? Nee. Da. Nanu, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen suchen. Ich hatte eben irgendwo hingelegt. Ist nicht da? Nicht dabei? Warte mal. Ja, da ist es. Jawohl. Alles klar. Jawohl, da sind sie. Ja, vor 26,5 Jahren bin ich zum ERF gekommen, arbeite dort als Bilanzbuchhalter. Da warst du schon da und ich muss sagen, ihr beide wart mir eigentlich bis heute, ich habe das in Gemeinden gesagt, oft ein großes Vorbild in eurem Einsatz für Weltmission, eurem Engagement, mit dem großen Engagement, mit dem ihr das gemacht habt, seid ihr mir bis heute eigentlich ein Vorbild. Und da bin ich dankbar für, dass ich mit euch zusammenarbeiten durfte. Ich habe auch eben vergessen, euch noch ein paar nette Grüße zu bestellen. Unser damaliger Chef Jürgen Werth, mit dem habe ich vorgestern zusammengesessen, sagte, grüß mir den Hugo und Helene ganz lieb. Oder Najiba, eure damalige Mitarbeiterin, war bei meiner Frau gestern zum Plätzchenbacken, leider mittlerweile blind, aber trotz, dass sie blind ist, immer noch Plätzchenbacken. Jawohl. Ganz herzliche Grüße von den beiden. Ich weiß nicht, ob ihr sagt, hier in Bruchköbel, hier ist es so schön, hier wollen wir nie weg. Oder ob ihr sagt, nö, wir fahren noch mal ganz gerne in Urlaub. Wer fährt von euch gerne in Urlaub? Also auch wenn man vielleicht immer wieder gern zurückkommt, ist so ein Urlaub ja doch oft was Schönes. Ein beliebtes Urlaubsziel ist das östliche Mittelmeer. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal da, bin da nie vorher gewesen, aber dieses Jahr gleich zweimal, einmal mit meiner Frau dienstlich in der Türkei in der Nähe von Ephesus und dann zum Familienurlaub in Griechenland. Und dann haben wir auch Philippi und Thessaloniki so ein bisschen angeschaut. Und ihr merkt, das sind Orte, die auch in der Bibel vorkommen. Orte, wo Paulus, ja, was Paulus, den wir hier mal sehen, ob er wirklich so ausgesehen hat, wissen wir nicht genau, wo Paulus Briefe hingeschrieben hat, die heute als Bücher des Neuen Testamentes uns bekannt sind. Unser erstes Ziel war Ephesus. Ephesus, wie gesagt, liegt in der heutigen Türkei. Und diese Stadt ist heute ein großes Freilichtmuseum. Keine bewohnte Stadt, sondern ein Freilichtmuseum. Wenn man morgens früh da ist, dann ist es noch relativ leer, dann füllt sich das mit Besucherströmen. Ich hatte den Eindruck, dass ganz viele Besucher dort auch hinkommen, weil sie eben Paulus kennen, weil sie Ephesus aus der Bibel kennen. Aber wenn man in diesem Freilichtmuseum ist, dann wird man feststellen, dass dort fast kein offizieller Hinweis auf das Neue Testament oder Paulus ist. Trotzdem gibt es ganz viele Guides, Führer, die dann ihren Gruppen davon auch erzählen. Aber offizielle Hinweise findet man relativ vergeblich. Warum? Es dürfte wohl damit zusammenhängen, dass die Türkei ein muslimischer Staat ist und auf Paulus und das Neue Testament nicht so viel Wert legt. Interessanterweise, die Göttin der Epheser damals war Artemis und das wird in diesem Freilichtmuseum sehr stark thematisiert. Mit Filmen, mit Ausstellungen, alles Mögliche. Es hat mich ein bisschen gewundert, denn das ist ja auch eigentlich eine heidnische Göttin, passt ja auch nicht zum Islam und trotzdem wird es dort sehr stark thematisiert. Sowohl zur Zeit von Paulus als auch heute leben Christen in dieser Gegend als Minderheit, in einer heidnischen oder muslimischen Umgebung. Bei uns in Deutschland gibt es relativ viele Leute, die in ihrem Pass stehen haben, dass sie zu einer christlichen Kirche gehören oder die sich als Christen bezeichnen. Wenn man jetzt mal so vielleicht ein bisschen genauer nachfragt, wie viele Leute denn wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus haben und wirklich Jesus nachfolgen, dann wird das vielleicht auch schon deutlich weniger, als man so auf den ersten Blick vermuten mag. Da gibt es den Ausspruch von Friedrich dem Großen, vom alten Fritz, der sagte, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber dieser Spruch wird manchmal sehr anders ausgelegt, als er gemeint war. Denn der alte Fritz meinte evangelisch oder katholisch. Und heute heißt das oft so, Glaube ist Privatsache. Ich glaube, das ist meine Privatsache, das geht niemand was an. Und dann spricht man kaum noch drüber. Und vielleicht, ja, hier habt ihr mal einen kleinen Blick nochmal nach Ephesus in das Freilichtmuseum oder Artemis, von der ich eben gesprochen habe. Ich habe gerade vergessen, ein bisschen weiter zu klicken. Aber ich glaube, dass dieses, das Glaube Privatsache ist, dazu geführt hat, dass wir als Christen manchmal gar nicht mehr so sprachfähig sind. Vor ein paar Jahren kamen bei uns die ersten Flüchtlinge, wie vielleicht auch bei euch. Und da waren Jugendliche, die in einem Wohnheim waren. Und wir haben überlegt, wir laden sie in unsere Gemeinde zu unserer Sportgruppe ein. Dann haben wir die Mitarbeiter von einem christlichen Träger gefragt, können wir das machen? Und die haben gesagt, könnt ihr machen, aber Leute, das sind doch fast alles Muslime. Warum sollten die bei euch in eine Sportgruppe kommen, wo ihr eine Andacht macht, wo ihr von Jesus erzählt? Versucht's. Wir haben sie eingeladen und sie kamen mit Begeisterung. Über Jahre. Manchmal haben sie gesagt, dieser Freitagabend ist der Abend, wo wir uns am meisten in der Woche drauf freuen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle Christ geworden sind, aber sie haben sich diese Andachten auch häufig sehr interessiert angehört. Und einer sagte mal zu mir, wisst ihr, was wir gar nicht so merkwürdig finden, ist, dass ihr von Jesus erzählt. Wir wissen, dass ihr im christlichen Land seid, dass ihr Christen seid, das ist für uns normal. Aber was wir ganz merkwürdig finden, das ist, dass hier bei euch in Deutschland Glaube und Religion im Alltag keine Rolle spielt. In der Schule spricht keiner von Gott oder von Glaube. In der Freizeit ist das überhaupt kein Thema. Das war bei uns, wo wir herkommen, anders. Da war Glaube, Gott, Religion immer ein Thema, über das man gesprochen hat. Und hier spricht keiner davon. Ich war als junger Erwachsener mal in Afrika mit dem Missionswerk Diguna. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. Und wenn sich da die afrikanischen Mitarbeiter oder auch die einheimischen Christen vorgestellt haben, dann klang das meist so. Ich bin John und ich bin Christ. Ich bin James und ich glaube an Jesus. Ich bin wer auch immer und bin wiedergeboren. Und ich stelle mir vor, wenn ich bei uns in Sechshelden oder hier in Bruchköbel mich vorstelle und sage, ich bin Jens und bin wiedergeboren. Ich glaube, da geht die meisten gehen erstmal einen Schritt zurück und sagen, was ist das jetzt für einer? Ja, hier gilt der Satz häufig, Glaube ist meine Privatsache. Und dann sprechen wir nicht mehr viel davon. Ich möchte zurückkommen nach Ephesus. Da sind mir drei Bauwerke ganz besonders aufgefallen. Zwei Theater oder Amphitheater und eine Bibliothek. Die Bibliothek, die wurde wohl erst nach Paulus errichtet, die hat Paulus nicht gesehen. Das wurde später gebaut. Aber dieses Theater, gerade dieses Amphitheater, was wir hier sehen, das dürfte Paulus höchstpersönlich kennengelernt haben. Denn wir können es nachlesen in der Apostelgeschichte. Als Paulus in Ephesus war, da gab es einen Schmied namens Demetrius. Dem passte das gar nicht, dass Paulus von dem einen Gott spricht. Das machte ihm das Geschäft kaputt. Er hat silberne Götterfiguren oder Tempelfiguren verkauft und er hatte Angst um sein Geschäft. Und dann hat er einen Aufstand angezettelt, einen größeren. Und das hat sich hier abgespielt. Mitarbeiter von Paulus wurden höchstwahrscheinlich in dieses Amphitheater gezerrt, um diesen Streit auszutragen. Und zwei Stunden lang haben die Epheser wohl gerufen, groß ist die Artemis der Epheser. Paulus wollte auch hinein, man hat ihn aber nicht gelassen, man hat ihn nicht durchgelassen und seine Mitarbeiter haben ihm gesagt, bleib draußen, lass es sein. Und dann war es wohl ein hoher Beamter, der die Lage beruhigt hat, weil er gesagt hat, für solche Fragen gibt es öffentliche Gerichte und wir wollen doch jetzt nicht einen Aufstand anzetteln und mit den Römern Streit haben wegen dieser Frage. Lasst uns das in geordneten Bahnen klären. Und so wurde die Lage ein wenig beruhigt. Aber nicht nur hier, das Evangelium will in die Öffentlichkeit. In Athen ist Paulus selbst auf die öffentlichen Plätze gegangen und hat gepredigt und hat von Gott berichtet. Das Evangelium will in die Öffentlichkeit, auf die öffentlichen Plätze, alle sollen es hören. Eine Bibliothek ist ein Platz, wo Texte, Bilder und Ähnliches den Menschen zugänglich gemacht werden. Warum ist das Internet erfunden worden? Um Texte, Bilder, Filme und Ähnliches den Menschen zugänglich zu machen, der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Somit ist vielleicht die Bibliothek sowas wie ein Vorläufer des heutigen Internets. Was ist ein Theater? Das Theater ist ein Platz, wo man eine große Menge an Leuten erreichen kann und wo Unterhaltung stattfindet. Vielleicht sowas wie heute das Fernsehen. Damit erreicht man viele Leute und da findet Unterhaltung statt. Also das Theater vielleicht als Vorläufer vom Fernsehen. Wir sind als ERF Medien ein Medienunternehmen. Wir nutzen das Internet, wir nutzen Radio, wir nutzen Fernsehen, um den Menschen christliche Texte, christliche Lieder, christliche Filme zugänglich zu machen und Menschen zu erreichen. Und ich glaube, ja, das ist tatsächlich ganz wichtig und das ist unsere Aufgabe als ERF, das Evangelium in die Öffentlichkeit zu bringen. Ins Radio, ins Fernsehen, ins Internet, zu den Menschen. Und das ist so faszinierend. Dieser Gott, der will, dass seine Botschaft in die Öffentlichkeit kommt, der kommt ja trotzdem zu jedem ganz persönlich, zu jedem Einzelnen. Und wir dürfen ihn als Vater kennenlernen, zu dem wir eine ganz persönliche Beziehung haben. Nicht einfach als Teil von der großen Masse, sondern ganz persönlich. Und in Epheser 2, Vers 19 können wir lesen, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Und wenn wir in diesen Versen noch ein bisschen weiterlesen, dann kommt ein interessantes Bild. Da steht nämlich, als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Eckstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Wenn ich euch jetzt fragen würde, sagt nochmal gerade, was ich gelesen habe, ist das nicht so ganz einfach, stand ziemlich viel drin. Soll ich euch was sagen? Bei mir sind drei Worte hängen geblieben. Fundament, Eckstein, Tempel. Und diese drei, da möchte ich ganz gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das erste ist das Fundament, das Glaubensfundament. Ich glaube, die meisten Leute, die hier von euch sitzen, haben irgendjemand oder mehrere, die in eurem Glauben sowas wie Fundament gelegt haben, die euch eingeladen haben zum Glauben, die euch Glauben vorgelebt haben, die euch Vorbilder im Glauben waren und die vielleicht in eurem Glauben ein Stück weit Fundament gelegt haben. Ich hatte das große Glück, ich durfte in einer christlichen Familie groß werden, wo meine Mutter mir als kleines Kind schon aus der Bibel vorgelesen hat. Und ich durfte in der Gemeinde alle möglichen Kinder und Jugendgruppen kennenlernen und Mitarbeiter, die mir Glauben vorgelebt haben. Ich hatte das große Glück, ich durfte zum ERF kommen und habe dort Leute wie Hugo und Helene kennengelernt, die mir auch ein Stück weit Glaubensvorbilder waren. Oder vielleicht, ich nenne mal noch ein paar mehr Namen, vielleicht kennt ihr manche davon. Mein lieber Freund Willi Epp, der die Arbeit in Zentralasien geleitet hat, ein ganz großes Vorbild für mich. Jürgen Wert, der damals Chef war und zu jedem Mitarbeiter so irgendwie so eine persönliche Beziehung versucht hat aufzubauen. Udo Fach, der einfach dessen Lebensinhalt es war, zu predigen, auf der Kanzel zu stehen, Gottes Wort weiterzugeben. Oder Harald Petersen als Seelsorgeleiter oder Eckhard zu Nieden, der so interessante Bücher und Hörspiele geschrieben hat, mit viel Humor und trotzdem tiefem Inhalt. Das hat mich begeistert, da bin ich dankbar für. Und ich glaube, dass ihr auch Menschen habt, die in eurem Leben Fundamente gelegt haben. Und jetzt bin ich mal so dreist und frage mal euch, ob sich irgendjemand traut, mal zu sagen, wer hat in deinem Leben Fundamente gelegt? Vielleicht zwei Sätze nur. Wer hat dich eingeladen zum Glauben oder wer hat dir geholfen, im Glauben zu wachsen? Ihr dürft jetzt gerne was sagen. Deine Oma. Jawohl. Noch jemand, der Mut hat und sich traut, was zu sagen?
Meine Schwester.
Deine Schwester, jawohl.
Richard
Griese, jawohl. Jawohl. Ja, ihr merkt, und ich hoffe, alle, die jetzt gerade nichts gesagt haben, haben trotzdem mal drüber nachgedacht. Wer hat in meinem Leben vielleicht Fundamente gelegt? Und war Glaubensvorbild. Und es ist gut, dass wir solche Leute haben. Und es wäre schön, wenn wir vielleicht auch für andere solche Leute werden. Ich möchte zu dem zweiten Punkt kommen, zum Eckstein. Paulus bezeichnet Jesus als den Eckstein. Der Eckstein ist eigentlich der Stein, mit dem alles steht, mit dem aber auch alles fällt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass im christlichen Glauben versucht wird, das so ein bisschen darzustellen als, ja, eine nette Gemeinschaft, christliche Werte und Nächstenliebe und alles Mögliche. Und man dann aber hier und da versucht, Jesus rauszunehmen. Aber das klappt nicht. Wenn man beim christlichen Glauben Christus wegnimmt, dann fällt alles in sich zusammen. Dann bleibt eine tote Religion übrig. Und die bringt niemandem was. Ich habe zwei Fragen an euch. Ob ihr darauf antworten wollt, überlasse ich euch. Aber denkt auf jeden Fall mal drüber nach. Aber vielleicht möchte auch jemand was sagen. Wie würdest du jemand, der Jesus nicht kennt, ganz kurz erklären, wer Jesus für dich ist? Oder was wäre ohne Jesus in deinem Leben anders? Denk mal kurz drüber nach, was wäre ohne Jesus anders? Oder wie würdest du jemand, der Jesus überhaupt nicht kennt, ganz kurz erklären, was Jesus ist? Ich gebe euch diese Frage mal als Hausaufgabe mit. Dürft ihr gerne zu Hause nochmal drüber nachdenken. Aber ich denke manchmal, hey, ohne Jesus, da verliert alles ein bisschen seinen Sinn. Da verliert dieses Leben seinen Sinn, da verliert die Ewigkeit seinen Sinn. Da verliert alles seine Bedeutung. Der Tempel. Der Sinn von einem guten Fundament ist doch, dass da drauf ein Gebäude entsteht. Ein Gebäude, in dem Menschen leben und arbeiten können oder zu Hause sind. Paulus spricht von einem heiligen Tempel und er meint damit die christliche Gemeinde. Also zum Beispiel hier eure. Christen kommen zusammen, ergänzen sich gegenseitig und werden eingefügt in einen großen Plan Gottes, wie ein Baustein in einer Mauer. Einzelne Steine sind kein Zuhause. Das einzelne Steine sind vielleicht Ruinen. Ein Bauwerk besteht auch nicht aus Edelsteinen, die irgendwo auf einem Fundament in der Sonne glänzen, sondern aus vielen Steinen, die gemeinsam ein Haus geben, in dem man Schutz vor Sturm, Niederschlag und Ähnlichem findet. Warum ist Gemeinde so wichtig? Vielleicht muss man das heute viel mehr noch erklären als früher. Ich glaube, es ist Gottes Wille, dass wir zusammenkommen, um Gott gemeinsam zu loben und zu ehren und anzubeten. Und ich glaube, es gibt viele Aufgaben, die wir als Einzelne nicht erfüllen können. Gemeinde ist keine One-Man-Show, sondern wenn man Gruppen hat, dann braucht man viele, die mithelfen. In der Jungschar, in der Jugendgruppe, um ein Haus in Ordnung zu halten, um eine Veranstaltung durchzuführen, da braucht es ganz viele Hände und viele, die mithelfen, mit anpacken. Und die Gemeinde als Bau hat einen besonderen Mitbewohner. Und dieser Mitbewohner macht die Gemeinde erst wirklich zur Gemeinde. Und dieser Mitbewohner ist gleichzeitig Architekt. Das ist der Geist Gottes. Im Theater und der Bibliothek, da sind vielleicht die Geisteswissenschaften zu Hause, aber in der Gemeinde ist der Geist Gottes Architekt und Mitbewohner. Möchtest du mit diesem Mitbewohner zusammen in einem Haus sein? Ich wünsche es dir. Drei Fragen hätte ich auch hier nochmal. Und hier sage ich euch jetzt ganz offen, ihr müsst nicht antworten laut, sondern einfach still und leise für euch mal drüber nachdenken. Wie fest auf einer Skala von 1 bis 10 fühlst du dich mit deiner Gemeinde, mit den Menschen hier verbunden? Wie zu Hause fühlst du dich hier in deiner Gemeinde auf einer Skala von 1 bis 10? Die zweite Frage, hast du deinen Platz hier in der Gemeinde schon gefunden? Oder suchst du ihn noch? Oder wäre es vielleicht an der Zeit, mal wieder neu darüber nachzudenken, Gott, was ist deine Aufgabe für mich hier in der Gemeinde? Und die dritte Frage, was kannst du dazu beitragen, dass Menschen sich hier in dieser Gemeinde, wo du bist, wohlfühlen, zu Hause fühlen? In Epheser 3, Vers 21, da steht geschrieben, deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus, ewig und für alle Zeit Gott loben und preisen. Und das wünsche ich euch, dass ihr Gott lobt und preist. Ich habe noch ein schönes kleines Bildchen. Paulus ist von Ephesus weiter nach Neapolis. Heute heißt diese Stadt Kavala. Und wenn man ein bisschen näher rangeht, sieht man mich. Oh, ja. Aber wichtig ist eigentlich der Hintergrund. Das ist der Schritt, den Paulus nach Europa macht. Paulus kommt von Asien nach Europa. Gott hatte ihm gezeigt, ich habe nicht nur Kinder in Asien, sondern auch in Europa. Und hat ihn nach Europa gehen lassen. Vielleicht brauchen wir heute manchmal die umgekehrte Erkenntnis. Gott hat nicht nur Kinder in Deutschland und Europa, sondern überall auf der Welt und brauchen den Blick auch für Weltmissionen. Und das ist beim ERF auch ein Teil der Arbeit, dass wir eben in Südamerika, wo Hugo und Helene viel aufgebaut haben, Radio Transmundial unterstützen. Oder in Zentralasien, wo ich war, also ich bin nicht der Verantwortliche dafür, aber ich versuche die Arbeit von Usbekistan und Deutschland ein bisschen bekannt zu machen. In Zentralasien, dass wir dort Geschwister, Glaubensgeschwister haben. Oder in Afrika, dass auch dort Glaubensgeschwister sind. Für mich ist es jedes Mal faszinierend, in ein Land zu kommen, wo ich Menschen begegne, die ich vorher nicht kannte und feststelle, durch den Glauben an Jesus sind wir verbunden, sind wir Geschwister, gehören wir zu einer Familie. Und in manchen Ländern dieser Arbeit, machen wir eine Arbeit, die sind einfach darauf angewiesen, auf Unterstützung aus dem Ausland. Und das ist denen ganz wertvoll und wichtig. Und es wäre schön, wenn wir unsere Geschwister dort nicht hängen lassen, sondern hinter ihnen stehen und mit ihnen verbunden sind. Ich will nicht lange überziehen, deshalb will ich zwar noch nicht aufhören, aber ich lasse jetzt mal Philippi weg und würde euch ganz gerne einen Text noch vorlesen, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Und der heißt, willst du gefragt werden? Und es würde mich freuen, wenn ihr nochmal gut zuhört und aufmerksam hinhört. Hast du schon mal eine Predigt gehört, an der dich nichts zum Nachdenken angeregt hat? Hat schon mal jemand mit dir über religiöse Fragen gesprochen und du hast dich bedrängt gefühlt und wolltest im Gespräch ausweichen? Wie könnte man bei Menschen das Interesse am Glauben wecken, sodass sie wirklich über Gott und über ihr Leben ins Nachdenken kommen? Wusstest du, dass Jesus den Menschen, mit denen er ins Gespräch kam, häufig Fragen stellte? Willst du gesund werden? Was glaubt ihr, wer ich bin? Wie viele Männer hast du gehabt? Ist es leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh umher? Denkst du, dass Jesus die Antworten nicht wusste? Wie hätten die angesprochenen Menschen wohl reagiert, wenn Jesus sie nicht gefragt hätte, sondern stattdessen nur zu etwas aufgefordert hätte? Wären sie in eine Abwehrhaltung gegangen, statt nachzudenken, weil sie sich angegriffen oder bevormundet gefühlt hätten? Wie können wir Türen öffnen, statt sie zuzuschlagen, wenn wir über den Glauben sprechen? Fühlst du dich angegriffen, wenn dich jemand auffordert, deine Sünden zu bekennen und zu bereuen? Würdest du nicht viel mehr ins Nachdenken kommen, wenn dich jemand fragt, welcher Fehler dir im Leben leid tut und ob es dich interessieren würde, einen Weg kennenzulernen, um Schuld loszuwerden und sie nicht länger mit umhertragen zu müssen? Fühlst du dich bedrängt, wenn dich jemand auffordert, mehr zu beten und in der Bibel zu lesen? Würdest du genauso reagieren, wenn dich jemand fragt, ob du betest und ob du denkst, dass jemand deine Gebete hört? Glaubst du, dass die Bibel ein normales Buch ist oder redet Gott durch die Bibel in dein Leben? Wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, dass du ohne Jesus für alle Ewigkeit verloren bist? Würdest du nicht viel intensiver nachdenken, wenn dich jemand fragt, was nach dem Tod kommt, ob du denkst, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt? Ist es nicht so, dass die normale Reaktion auf eine Aussage Zustimmung oder Ablehnung ist und nur die Frage dazu anregt, Antworten zu suchen? Hast du schon mal versucht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, indem du eine Frage umdrehst, statt was wäre, wenn es Gott gibt, was wäre, wenn es Gott nicht gibt? Oder hast du schon mal versucht, ins Gespräch zu kommen und jemand gebeten, etwas auf einer Skala von 1 bis 10 einzuordnen, wie ich euch eben schon gebeten habe, ist dir aufgefallen, dass dieser Text, den ich hier gerade vorlese, ausschließlich aus Fragesätzen bestand und nicht aus Aussagesätzen? Denkst du, dass dieser Text deshalb keine Aussage hat? Oder lässt du dich einladen, nach Antworten auf diese Fragen zu suchen? Bist du bereit, neu nach Fragen zu suchen, die deine Mitmenschen ins Nachdenken über Jesus und den Glauben führen? Warum sollte jemand nach einer Antwort suchen, wenn ihn niemand fragt? Ich glaube, wir haben eine Menge sehr fragwürdige Mitmenschen. Und zwar Menschen, die es würdig sind, dass man sie fragt. In dem Sinne fragwürdig. Hier steht, finden Sie Antworten auf Ihre Fragen. Und ich möchte euch ermutigen, eure Mitmenschen als fragwürdig einzuschätzen, in dem Sinn, dass sie würdig sind, dass man sie fragt. Jetzt muss ich mal hier ein klein bisschen weiterklicken. Ja, da habe ich stehen. Was nehmt ihr mit von diesem Tag? Ihr könnt zum Beispiel sowas hier mitnehmen. Darf ich mal so ein paar hier rumgeben und ihr gebt es weiter. Ich heb's gleich auf. Ich heb's auf, ist gut. Ja. Okay, da hinten noch. Ich würde sagen, ich verteile das gleich noch weiter. Oder die Elen verteilt es weiter, das ist ganz lieb von dir. In der Bibel steht, es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Ihr seid das Licht der Welt. Und das fordert uns auf, unseren Glauben nicht für uns zu behalten. Ich glaube, ich hoffe, man kann dieses rote K erkennen. Ich glaube, es ist keine Privatsache. Ich glaube, dass der Glaube ins Radio, ins Internet, ins Fernsehen, in die Beziehung zu unseren Mitmenschen gehört und keine Privatsache ist. Dass wir davon sprechen, von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und ich wünsche mir, dass ihr aus diesem Gottesdienst das mitnehmt. Dass Glaube keine Privatsache ist. Ihr dürft euch gerne diesen Kuli und diese Post-its mitnehmen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr das auch mitnehmt. Glaube ist keine Privatsache und ich wünsche euch ganz viel Kreativität dabei, von eurem Glauben weiterzusagen und mit euren Mitmenschen ins Gespräch zu kommen. Amen. Jawohl.